Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ganz herzlichen Dank euch. Das ist ein schönes Lied und ein wichtiger Inhalt. Und wie es der Jürgen Bartoschen sagte, wird es um diese Barmherzigkeit heute gehen. Wusstet ihr, dass es nicht nur eine Bergpredigt von Jesus gibt, sondern auch eine Feldpredigt? Das ist wirklich so. In Lukas 6, Vers 17 steht, er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und dann kommen so einige Seligpreisungen und andere Dinge so kurz und knackig. Und wenn man das dann vergleicht mit dieser Bergpredigt, die wir in Matthäus Kapitel 5 bis 7 lesen, dann merkt man, das muss das Gleiche sein. Also viele der Seligpreisungen sind gleich und viel anderes ist auch gleich. Und manches hat nur Matthäus und manches nur Lukas. Und man kann sich fragen, das ist so eine Frage nebenbei, war das jetzt auf einem Berg oder war das auf einem Feld? Weil Matthäus eben schreibt davon, dass er auf einen Berg ging und sich setzte und dann lehrte. Und Lukas eben das mit dem Feld. Das ist nicht so wirklich wichtig, aber ich kann mir vorstellen, das war vielleicht ein Feld und dann ging Jesus so ein bisschen hoch auf einen Berg, damit er gut reden konnte. Und so stimmt das eine wie das andere. Der eine hat es eben so erzählt und der andere so. Aber wichtig ist tatsächlich der Inhalt von dem, was Jesus sagt. Und da ist es bei Lukas wirklich gleich wie bei Matthäus, dass da so manche Dinge so kurz und knackig kommen. Die hat man schnell auswendig gelernt, aber man braucht ein ganzes Leben lang, um es einzuüben. Und da gehört auch unsere Jahreslosung dazu. Die steht in Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das hat man in einer Minute auswendig gelernt und braucht ein ganzes Leben, um es einzuüben und ist damit bestimmt auch noch nicht am Ende. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Bei so einem kurzen Satz kommt es ja auf jedes Wort an und hier kommt zweimal barmherzig vor. Deshalb habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Barmherzigkeit? Um diese Frage wird es uns heute gehen. Als wir mit unseren Kindern über diese neue Jahreslosung, diesen Vers für dieses Jahr 2021 gesprochen haben, da habe ich sie auch gefragt, wisst ihr eigentlich, was Barmherzigkeit ist oder barmherzig? Und dann hat jemand gesagt, ja, da gibt es doch den, wie heißt er nochmal? Und jemand anders wusste dann Samariter. Und richtig, das ist eigentlich ein ganz guter Hinweis. Dieser Mann, von dem Jesus erzählt in Lukas 10, der hat das ja schon so als Beinamen bekommen. Gell? Wir sagen das so, barmherziger Samariter. Und tatsächlich in diesem Gleichnis von Jesus, da kommt viel von Barmherzigkeit raus. Das werden wir uns nachher anschauen. Mir fiel aber was anderes noch auf, nämlich in unserem Satz, da steckt ja eine Aussage drin und eine Aufforderung. Zuerst die Aufforderung, nämlich seid barmherzig und dann die Aussage, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott, der Vater im Himmel, ist barmherzig. Das heißt, wenn wir dieser Frage nachgehen, was ist Barmherzigkeit, dann müssen wir schauen, wie Gott ist. Wenn er barmherzig ist, dann kriegen wir es eben da mit, was ist Barmherzigkeit. Und das wollen wir eben auch gleich anschauen. Ich möchte nur noch erwähnen, dass Gott barmherzig ist, das wird immer wieder in der Bibel genannt. Schon im Alten Testament, Psalm 103, lautet der Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und ein bisschen später steht da, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Dieses Erbarmen hat ganz viel mit Barmherzigkeit zu tun und da wird schon ein bisschen deutlich, was Barmherzigkeit ist. Aber trotzdem jetzt nochmal die Frage, was ist Barmherzigkeit, wie sieht das bei Gott denn jetzt konkret aus? Diejenigen von euch, die diesen Gemeindebrief der evangelischen Kirche bekommen, denen ist vielleicht auch in der Mitte bei einem Artikel dieses Bild mit dieser neuen Jahreslosung aufgefallen. Ich habe sie in groß mitgebracht. Da geht es auch um die Jahreslosung. Und eigentlich ist es so ein Bild für Kinder. Aber mir gefällt es ganz gut, vielleicht weil der Vater ein bisschen so eine ähnliche Haarpracht hat wie ich. Und so, wir haben heute auch gesagt, also heute darf hier nur vorne stehen, wer da mithalten kann, so bei den Haaren. Deswegen Jürgen und ich gestalten das heute. Nein, mir gefällt das Bild eigentlich vor allem deshalb gut, weil der Vater diese beiden Söhne auf seinem Schoß hat, oder jeder so auf einem Bein. Und wenn man die genau anschaut, dann merkt man, diese beiden Söhne, die erinnern an diese beiden Söhne aus Lukas 15. Dieses Gleichnis Jesu, wo es diesen einen missratenen Sohn gibt, der das Erbe der Familie in einem fremden Land verschleudert, damit Schande über die Familie bringt, aber trotzdem von seinem Vater nachher wieder angenommen wird. Der Vater zieht ihm ein neues Gewand an, einen Ring, neue Schuhe. Guckt euch den linken Sohn mal genau an. Fällt es euch auf, was der so anhat? Man sieht es gut, gell? Der hat ein neues Gewand an. Er hat einen Ring am Finger. Ich weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt, aber er hat einen Ring am Finger und er hat neue Schuhe. Und dann gibt es diesen anderen Sohn, der Anständige. Der ist ärgerlich darüber, dass eben der eine jetzt wieder Gewand und so weiter bekommen hat. Aber beide, dieser anständige Sohn, er will auch nicht in diese ausgestreckte Hand des Bruders einschlagen, aber beide sitzen auf dem Schoß des Vaters. Beide hat der Vater hochgenommen. Der ältere Sohn übrigens, wenn wir an dieses Gleichnis von Jesus denken, der hat genauso Schande über die Familie gebracht. Warum das? Weil er nicht zu diesem Fest kommen wollte. Das war überhaupt undenkbar in dieser Kultur damals, dass es ein großes Familienfest gibt und der älteste Sohn will nicht dazu reinkommen. Und der Vater erweist auch ihm Barmherzigkeit, nämlich indem er rausgeht und ihn reinbittet. Das ist auch überhaupt nicht denkbar gewesen in dieser Kultur damals. Und dass dieser Vater rausgeht, das ist ein großes Zeichen von Barmherzigkeit. Nur hat es vielleicht dieser anständige Sohn gar nicht kapiert, hat es noch gar nicht begriffen, dass auch er von dieser Barmherzigkeit des Vaters lebt. Und wenn wir überlegen, wem gleichen wir eher, welchem von diesen beiden Söhnen, dann gleichen wir wahrscheinlich auch eher dem anständigen Sohn. Und vielleicht ist unser Problem auch manchmal, dass wir das noch gar nicht so im Tiefsten kapiert haben, dass auch wir von der Barmherzigkeit Gottes leben. Weil wir sind ja so ganz anständig und wir machen ja gar nicht so viel falsch und brauchen gar nicht so viel Vergebung. Aber genau genommen leben wir genauso von der Barmherzigkeit Gottes, wie die, die vielleicht so ganz über Rand und Band schlagen und dann die Liebe Gottes annehmen. Und jetzt ist klar, wenn der Vater barmherzig zu den Kindern ist, dann haben sie untereinander auch barmherzig zu sein. Im liebevollen Blick von diesem Vater, da lese ich auch das, dass er so sagt, hey, mach's wie ich, sei barmherzig. Dass er das einem anständigen Sohn aussagen möchte. Mach's wie ich, sei barmherzig. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit wie Gott mir, so ich dir. So könnten wir das sagen bei der Jahreslosung. So wie Gott mit mir umgeht, so möchte ich mit dir umgehen. So wollen wir es tun. An der Geschichte von diesen zwei verlorenen Söhnen und dem liebenden Vater können wir, finde ich, viel lernen, wie Barmherzigkeit bei Gott aussieht. Er nimmt den jüngeren Sohn an, obwohl er das Recht gehabt hätte, ihn fortzujagen, hätte sagen können, du hast bei uns nichts mehr zu suchen, du hast das Erbe in einem fremden Land verschleudert, hau ab, du brauchst gar nicht mehr hierher kommen. Aber das macht er nicht, sondern er nimmt ihn an, er setzt ihn als vollwertigen Sohn ein, indem er ihm das Gewand gibt und den Ring und die Schuhe. Und genau so ist Gott zu dir und zu mir. Gott vergibt, er nimmt uns an in großer Liebe. Wenn wir barmherzig sind, dann hat es viel eben damit zu tun, dass wir nicht auf eigene Rechte bestehen, dass wir großzügig vergeben und diese Liebe. Und ich möchte uns auf was anderes noch hinweisen. Einer dieser wichtigen Verse da in Lukas 15, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist der Vers 20. Und dort steht, als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Mir geht's um das, was Luther mit es jammerte ihn übersetzt. Da könnte man auch übersetzen mit es drehte ihm die Eingeweide um. Das ist eigentlich so dieses Wort, das da so im Griechischen steht, und es ist gleichzeitig das Wort für Erbarmen. So heißt es eben auch in anderen Übersetzungen, er hatte Erbarmen oder er wurde innerlich bewegt. Bei diesem innerlich bewegt, da kommt das ein bisschen mit diesen Eingeweiden. Das klingt vielleicht für uns ein bisschen komisch, aber so haben die Juden das eben ausgedrückt, wenn es jemand wirklich, wir würden sagen, zu Herzen ging. Wenn es einen nicht kalt gelassen hat, sondern wenn es einen wirklich bewegt hat. Erbarmen, das hängt mit diesem zu Herzen gehen zusammen. Und so war es eben, als dieser jüngere Sohn zurückkam, dem Vater, dem hat es die Eingeweide rumgedreht, dem ging es zu Herzen, er hatte dieses Erbarmen. Und so merken wir, Erbarmen hat ganz viel damit zu tun, dass ich eben was empfinde für den anderen, dass ich innerlich bewegt bin, dass Liebe da ist. Und aus dieser Liebe heraus, da kann ich nicht einfach irgendwie kalt bleiben, da kann ich dem anderen nicht die kalte Schulter zeigen, sondern ich werde aktiv und es verändert sich was. Und ich bin mir sicher, der Vater, der hatte auch genau so ein innerliches Bewegtsein gegenüber seinem älteren Sohn, dass er sich gewünscht hat, hey, komm, sei nicht hartherzig, nimm diese Liebe auf und gib sie weiter. Und dann die andere Geschichte, das andere, auch ganz bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Auch da kann man sehen, was Gottes Barmherzigkeit bedeutet. Da wurde ein Mann überfallen von Räubern, blieb halbtot liegen. Es kommt ein Priester und ein Levit vorbei und die lassen ihn einfach liegen. Sie gehen vorbei und kümmern sich nicht um ihn. Es waren zwei, die gerade im Tempel gedient haben, aber sie gehen einfach vorbei. Und dann kommt dieser Samariter, also einer aus diesem verhassten Nachbarvolk der Juden. Und jetzt steht dort, als er ihn sah, jammerte er ihn. Und ihr könnt euch vorstellen, was da wieder für ein Wort steht, für dieses jammerte er ihn. Es ist wieder genau das Gleiche. Ja, er wurde innerlich bewegt. Er hatte dieses Erbarmen. Und deswegen konnte er nicht einfach weitergehen, sondern er wurde aktiv. Er versorgte die Wunden, brachte den Mann in eine Herberge, bezahlte den Wirt, er hat Geld eingesetzt, damit er ihn pflegen konnte. Und das ist so ein weiteres Merkmal von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat viel damit zu tun, sich von einer Not, die um einen herum geschieht, im Herzen bewegen zu lassen und aus dem heraus aktiv zu werden, bereit sein, den eigenen Plan zu ändern. Also, wer so gestrickt ist wie ich, dem geht es vielleicht auch so, dass einem das manchmal schwerfällt, wenn man so den Plan für den Tag im Kopf hat und dieses und dieses und dieses machen will. Und jetzt kommt irgendwas anderes dazwischen, dann fällt es einem manchmal gar nicht so leicht, umzuplanen und zu sagen, ja, jetzt ist das dran. Und weil Gott mir das so die Füße legt, möchte ich das machen. Aber genau darum geht es, sich im Herzen bewegen zu lassen, seinen Plan zu ändern, praktisch anzupacken, vielleicht Geld einzusetzen, dem anderen Gutes zu tun, da, wo es eben gerade notwendig ist. Und wenn wir wieder überlegen, ist Gott selbst auch so, da können wir sagen, ja, wenn wir das Leben Jesu anschauen, der Herr Gott ist, dann war es bei ihm genauso. Er hat seinen Plan ändern lassen. Wenn er unterwegs war und da hat jemand gerufen, Herr, hilf mir, dann blieb er stehen. Er hat sich Zeit genommen zuzuhören. Er hat gehandelt, er hat geheilt, er hat Gutes getan. Er war einer, der sich hat bewegen lassen. Also Barmherzigkeit, das kostet ganz schön was, aber wir dürfen im Kopf haben, wir dürfen es immer aus dem heraus, dass wir von Gottes Barmherzigkeit umgeben sind. Ich habe dabei dazu bei Ernst Günther Wenzler eine schöne kurze Geschichte gelesen und die möchte ich euch auch vorlesen. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, da Ernst Günther Wenzler hat Quelle unbekannt dazu geschrieben. Ich lese es euch vor. Ein Mann ist untröstlich über sein verpfuschtes Leben. Seine Schuld sei zu groß, Gott könne ihm unmöglich vergeben. Ein Freund entgegnet ihm, aber du weißt doch, die Barmherzigkeit Gottes ist unvorstellbar groß. Er bietet uns immer seine verzeihende Liebe an. Wir brauchen sie nur anzunehmen. Doch der Mann blieb untröstlich. Mein Herz ist wie ein Eimer voller Risse und Löcher. Gottes Vergebung fließt sofort wieder hinaus. Da ergreift der Freund seine Hand. Vielleicht ist dein Herz ja vergleichbar mit einem Eimer voller Risse und Löcher. Aber wenn er in das Meer der barmherzigen Liebe Gottes geworfen wird, ist es gleich, wie viele Risse da sind. Denn das Meer der Liebe Gottes umschließt dich von innen und außen, von unten und oben und von allen Seiten. Ich fand das ein gutes Bild. Wir sind in diesem Meer der Barmherzigkeit Gottes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir dürfen das bei dieser Jahreslosung immer hören. Gott ist barmherzig. Und wir dürfen uns daran erinnern. Wir dürfen in seinem Meer der Barmherzigkeit baden. Und zum anderen ist da die Aufforderung, sei du barmherzig. Wo bist du gefragt? Wo bin ich gefragt? Welche Menschen kommen dir in den Sinn, wo es gilt, Barmherzigkeit zu üben? Darf ich noch zwei Punkte ansprechen? Also ihr dürft jetzt nur nicken, gell? Das ist keine wirkliche Frage. Also da, zwei Dinge sind mir noch auf dem Herzen, die will ich euch noch weitergeben. Ich meine, zum einen als Christen brauchen wir Barmherzigkeit gegenüber Andersdenkenden. Also bei ethischen Fragen zum Beispiel, dass wir barmherzig sind gegenüber Menschen, die andere Standpunkte vertreten. Ich habe den Eindruck, da tun wir uns manchmal ein bisschen schwer, weil es ist uns sehr wichtig, die biblischen Prinzipien zu vertreten und auch eine klare Linie zu fahren und vielleicht auch gegen den Zeitgeist zu schwimmen. Und das ist wirklich gut und richtig. Und vielleicht heute mehr dran, als sonst irgendwann es dran war. Also diese biblischen Prinzipien, die klare Linie, absolut gut. Und doch sind wir gefragt, auch da barmherzig zu sein. Und das ist oft gar nicht so leicht, diese klare Linie und gleichzeitig barmherzig zu sein. Wie kann es aussehen? Ich meine zum Beispiel so, dass wir uns Zeit nehmen, eben auch dem anderen zuzuhören. Versuchen zu verstehen, warum denkt der andere so und mal zu gucken, wie ist das, wenn man so durch seine Brille sieht? Heißt es, dass man den eigenen Standpunkt aufgeben muss? Nein, das heißt es nicht. Aber dass man eben versucht, mal zu schauen, wie sieht derjenige? Und in irgendeiner Weise auch da die Liebe Gottes widerspiegelt. Es wird immer ein Ringen sein, weil eben es geht ja nicht darum, jetzt diese Prinzipien aufzugeben, aber es irgendwie in einer guten Art und Weise zu machen. Und hin und wieder habe ich schon erlebt, dass es hart war, was Christen so weitergegeben haben und dass der Inhalt gut war, aber die Art und Weise dann doch nicht gut. Also lasst uns da einfach weiter üben. Immer wieder habe ich es auch erlebt, dass es in einer ganz super Art und Weise gelaufen ist. Und ich nehme mich da selber natürlich mit rein. Das ist sowas, wo wir wahrscheinlich immer weiter lernen können. Klare Linie und gleichzeitig liebevoll, barmherzig. Und das Zweite, ich meine, auch als Gemeinde untereinander sind wir gefragt, miteinander barmherzig zu sein. Immer wieder gibt es unterschiedliche Meinungen zu allen möglichen Themen, ob das Räumlichkeiten anbetrifft, ob es Corona anbetrifft, ob es ganz irgendwie was anderes anbetrifft. Es gibt ja viele Themen, die man einfach ganz unterschiedlich sehen kann. Und die Themen, die haben manchmal Potenzial, Gemeinden zu sprengen. Und das ist in der einen Gemeinde das Thema und in der anderen Gemeinde das Thema. Aber wir sehen immer wieder, dass der Einzige, der sich daran freut, wenn es darüber Streit und Zwietracht gibt, das ist natürlich der Teufel. Und deshalb nützt er gerne solche Themen, um Streit und Zwietracht zu säen. Und hier sind wir gefragt, barmherzig mit dem anderen umzugehen. Und dann ist es auch gar nicht so einfach. Man muss ja immer wieder zu gemeinsamen Lösungen kommen. Macht man es jetzt so oder so? Und insofern muss man da auch irgendwie miteinander verhandeln. Aber auch da, wenn wir das im Blick haben, wir wollen barmherzig zueinander sein. Und vielleicht haben wir in diesem Jahr dieses Bild hier im Kopf, dass wir alle auf diesem Schoß Gottes sitzen und dass wir versuchen wollen, bei unterschiedlichen Meinungen in einer guten Weise miteinander umzugehen. Und ich nehme auch mich da mit rein. Manchmal ist es da auch ein bisschen emotional, was man ist sehr überzeugt vom eigenen und so. Dann ist es gar nicht so einfach. Aber wenn wir das im Blick haben, dann sind wir auf einem guten Weg. Und an der Stelle hat es natürlich auch wieder viel mit Liebe zu tun, mit dem, dass man innerlich bewegt ist, dass einem der andere wichtig ist und dass man sagt, ja, wir sind doch Geschwister in diesem geistlichen Sinn. Wir sind alle Kinder Gottes und wir wollen uns letztlich nicht auseinanderbringen lassen. Mir fällt dabei dann immer wieder dieses alte Lied ein, Herz und Herz vereint zusammen. Da heißt es im zweiten Vers, und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o so flehet um die Wette, bis sie Jesus wieder stählt. Ich finde, das ist ein super Bild, also diese Liebeskette. Ja, die alten Dichter, die haben das eben so genannt. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat da mitgedichtet. Die Liebeskette, die braucht's. Und jetzt, wenn es da an der Festigkeit fehlt, dann fleht um die Wette. Also da können wir so einen richtigen in so einen richtigen Wettkampf einsteigen. Wer betet mehr? Ja, nicht damit es einen Gewinner und Verlierer gibt, sondern damit wir alle eben kräftig beten, damit diese Liebeskette wieder gestählt wird. Das ist auch ein super Wort, oder? Dass Jesus wieder stählt. Also damit die richtig kräftig und stark wird. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir genau das machen, dass wir im Gebet füreinander einstehen, für uns als Gemeinde einstehen, dass wir zusammenstehen. Und wenn du so betest, dann bist du wahrscheinlich automatisch barmherzig gegenüber anderen. Dann entsteht diese Liebe auch ganz automatisch. Barmherzigkeit kann man da nicht selber irgendwie zu kurz kommen. Ich möchte zum Abschluss erwähnen, dass vielleicht Jesus selber irgendwie das vermutet hat, dass manche, die da zuhören, das denken. Und er hat dann im übernächsten Vers das dazu gesagt. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Wenn du barmherzig bist, dann kommst du nicht zu kurz, sondern da wird so ein richtig volles Maß gegeben. Und das ist ja auch echt wieder toll ausgedrückt. Gell? Ein volles Maß und das ist noch gedrückt, damit noch mehr reingeht. Und dann ist es aber auch noch gerüttelt, damit noch mehr reingeht. Und dann wird so viel reingegossen, dass es noch überfließt. Also, wer barmherzig ist, der kommt nicht zu kurz. Wir wollen uns eine kurze Zeit der Stille nehmen, wo wir nochmal überlegen können, wo bin ich gefragt im Blick auf Barmherzigkeit und wo wir uns das nochmal bewusst machen können. Gott ist barmherzig und in diesem Meer der Barmherzigkeit Gottes darf ich baden. Und ich schließe dann diese Stille mit einem Gebet ab. Lieber Vater im Himmel, du bist barmherzig und wir loben dich, wir feiern dich richtig über dem, dass du barmherzig bist. Und so wie du mir, so wollen wir es eben den anderen auch ja, weitergeben. Und so wie der Mond scheint, wenn er von der Sonne angestrahlt ist, so ja, können auch wir scheinen, weil wir von dir angestrahlt sind, weil dein Licht in uns ist. Und ich bitte dich darum, dass du es uns gibst, dass du jeden Einzelnen von uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und uns diese Barmherzigkeit gibst. Ich bete, dass dieses Jahr so ein Jahr der Barmherzigkeit ist, wo wir das nochmal ganz neu leben, wo wir von dir selbst erfüllt eben ja diese Barmherzigkeit leben können. Und Menschen in der Gemeinde das erleben und Menschen um uns herum das erleben und darüber deine Barmherzigkeit sehen und dich wieder preisen. Wir bitten dich um dein Wirken zu deiner Ehre. Amen.